Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by People Boost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. People Boost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. People Boost. Kurz gesagt, People Boost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu. Heute habe ich eine beeindruckende Unternehmerin und Reiterin zu Gast, Annika Laubner. Sie ist Pferdewirtschaftsmeisterin, noch Trainerin C, Balltrainerin B, wie ich gehört habe, sowie Dilbertherapeutin und führt in Gütersloh ihren eigenen Reitbetrieb mit einer Reitschule speziell für Erwachsene. Viele ihrer Reitschüler kommen aus ganz Deutschland, nur um diesen besonderen Spirit auf dem Hof zu erleben und sich vielleicht auch ein Stück ihren Traum zurückzuholen oder neu zu entdecken. Was ich an Annika besonders schätze, ist ihre herzliche und gleichzeitig sehr direkte Art. Sie ist jemand, die anpackt, ausprobiert, umsetzt und Verantwortung übernimmt. Und genau darüber sprechen wir heute, über ihren Weg als Unternehmerin im Reitsport, über den Mut, sich selbstständig zu machen, über Verantwortung für einen eigenen Hof und darüber, was es bedeutet, diesen Weg wirklich konsequent zu gehen. Wir sprechen auch über eine ganz persönliche Entscheidung. Annika hat ihr Leben einmal komplett verändert und wahnsinnig viel Gewicht verloren, bewusst und aus eigener Kraft. Was hinter so einer Entscheidung steckt und was es dafür braucht, auch darum geht es heute. Liebe Annika, ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen bei Winning Talks.
Ja, danke schön für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe dich ja eben schon ein bisschen vorgestellt, aber wenn dich jetzt so jemand auf der Straße fragt, Annika, was machst du eigentlich beruflich? Was antwortest du dann ganz spontan?
Meistens antworte ich ganz spontan einfach nur, ich bin selbstständig, mehr nicht. Weil ich bin immer mit dem, was ich mache, sehr bescheiden. Und ja, also du hast es ja gerade eben schon vorgestellt. Ich bin Pferdewirtschaftsmeisterin und bin jetzt seit 2008 selbstständig mit meinem Hof. Habe im Laufe der Jahre vieles verändert, auch konzepttechnisch und so. Und ja, ich glaube, dass sich in der Reiterei in den letzten Jahren halt auch ganz, ganz viel verändert hat. Und ich bin halt auch so jemand, ich bilde mich halt auch immer regelmäßig vor, weil ich immer so schön den Spruch im Kopf habe, der immer so schön sagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Motto, was ich in der Selbstständigkeit immer verfolge.
Ich glaube, das ist auch ein kluges Motto, was man verfolgt, gerade jetzt, wo es noch schneller geht mit KI und all der ganzen Entwicklung.
Ja, ist auch so, genau.
Du sagtest, du bist jetzt seit wirklich vielen Jahren selbstständig. Wie ist das denn eigentlich entstanden? Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, deinen eigenen Hof zu führen?
Wenn man meine Mutter fragt, würde meine Mutter sagen, du bist genauso bekloppt wie dein Vater. Meine Eltern waren schon immer selbstständig. Mein Papa ist Gärtnermeister und hatte auf dem Gelände, wo ich jetzt auch bin, früher Baumschule und Gärtnerei. Und ja, dann hatte man einfach so den Platz. Und dann habe ich irgendwann damals, als ich 18 war, gesagt, ich möchte mein eigenes Pferd. Und dann hat sich das irgendwie so dynamisch entwickelt, dass ich dann gesagt habe, Mensch, ich habe irgendwie auch Bock, Leute weiterzubringen. Und dann kriegte ich irgendwie aus einem anderen Reitbetrieb Shetland-Ponys geschenkt und dann entwickelte sich daraus anfänglich dann so eine Pony-Reitschule. Dann habe ich mich ja dann 2008 selbstständig gemacht. Erstmal nur nebengewerblich und dann hat sich das so ein bisschen ja über die Jahre entwickelt und dann habe ich 2013, 2014 den Hof offiziell übernommen, weil mein Papa halt dann in Rente gegangen ist und dann ging es halt darum, der Hof muss halt offiziell übergeben werden. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und seitdem habe ich hier halt ja nicht nur einen Teil des Geländes, sondern das ganze Gelände und habe halt nach und nach ja so ein kleines Pferdeparadies daraus gebaut.
Das hört sich traumhaft an und es war ja auch irgendwie angelegt, so von einem Baumparadies zu einem Pferdeparadies und ja. Ich kenne ja deinen Hof auch, da ist ja auch einiges von dem Grün. Ob es jetzt die alten Bäume sind, weiß ich nicht, aber doch auch einiges schönes Grünes erhalten geblieben.
Doch, auf jeden Fall. Genau, das waren früher alles Bäume, die gepflanzt wurden für die Baumschule, eigentlich ursprünglich zum Umsetzen, zum Verkaufen. Und dann mit der Übernahme sind die halt einfach stehen geblieben. Und jetzt mittlerweile ja doch ein schöner Baumbestand hier drauf, muss man schon sagen. Was ich auch gerade in dem Paddock Trail von den Pferden auch einfach widerspiegelt, einfach total idyllisch, wo auch kleine Wäldchen und sowas mit bei sind und ich lieb's einfach. Also es ist wirklich für die Pferde einfach auch ein Traum.
Ja, ein richtig kleines Traumrot, wenn man so sagen will. Und vom Konzept her richtet sich deine Reitschule ja bewusst an Erwachsene. Was liegt dir da so besonders am Herzen an dieser Zielgruppe Erwachsene?
Kriege ich ganz häufig auch von meinen Trainerkollegen gefragt, weil viele immer sagen, mit Erwachsenen kann ich nicht arbeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, die Erwachsenen sind so, die sind genügsam. Die sind irgendwie mit relativ wenig zufriedenzustellen. Also ich habe auch heute Morgen erst just wieder eine Anfrage über Insta gehabt, die dann auch sagte, Mensch, ich würde ganz gerne mal zu Reiterferien zu dir kommen, weil ich will halt nicht Olympia reiten, sondern ich will halt einfach ein Hobby haben. Ich will einen Ausgleich zum Alltag haben. Ich möchte grundsätzlich so ein bisschen alles drumherum lernen. Mir liegt nicht nur das Reiten im Fokus, ne, sondern ich will halt einfach auch wissen, was ich da tue, warum ich es tue und wie ich dem Pferd auch einfach dann helfen und unterstützen kann und so. Und ich glaube, das macht einfach auch viel aus. Also die Erwachsenen, gerade so die ganzen Wiedereinsteiger, die zu mir kommen, die kommen, weil die glaube ich, dieses Einzelstundenkonzept wirklich sehr mögen. Du bist halt nicht mit Jugendlichen oder mit Kindern irgendwie in einer Gruppe, sondern du bist alleine. Und hier ist es allgemein sehr ruhig auf dem Hof. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Atmosphäre, dass man sich einfach auch hier, man kommt hier hin und du fühlst dich einfach wohl. So, es wird nicht rumgeschrien, du weißt, es stehen nicht 10 Leute am Rand, sondern du bist so ein bisschen mit mir alleine für dich. Und ich würde von mir sagen schon, dass ich den Leuten auch so ein gutes Gefühl von vornherein gleich sofort mitgebe und dass sie sich hier sofort auch wohlfühlen, öffnen. So einfach, dass ich glaube, das ist meine Art einfach auch, die dann auch so rüberkommt, dass die Leute sich einfach auch entspannen können und dass die einfach auch wissen, die müssen nicht galoppieren, die müssen nicht springen, die müssen jetzt nicht heute Perfektion sterben und hier irgendwas ableisten, sondern die können halt einfach sie selbst sein. Und wenn mir ein Anfänger hier hinkommt oder ein Wiedereinsteiger, der 30 Jahre nicht geritten ist, und mir sagt, ich möchte heute wirklich erste Stunde nur Schritt reiten. Dann reiten wir nur Schritt. Dann ist das okay. Ne? Dann erkläre ich denen halt viel über die Biomechanik am Reiter, am Pferd, warum wir überhaupt Schritt reiten, in welchem Tempi wir Schritt reiten, warum das so wichtig ist, bauen vielleicht schon die ersten Seitengänge oder was auch immer ein. Aber dann ist das auch okay. Und das ist so das, was ich an den Erwachsenen einfach liebe, dass die einfach auch ja mit weniger total happy und zufrieden sind einfach. Das ist so das, was ich total toll finde.
Ja, da ist man direkt mit dabei, wenn du so erzählst, wie du da auf deinem Platz stehst, Unterricht gibst, die Erwachsenen begeistert und auch gerade Wiedereinsteiger, wie du gesagt hast, Menschen die Möglichkeit gibst, ja, sich beim Reiten ganz mit Leichtigkeit weiterzuentwickeln und wieder reinzukommen.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass viele deiner Reitschüler aus ganz Deutschland oder vielleicht sogar über die deutschen Grenzen hinaus zu dir kommen. Du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben, was dir an den Erwachsenen liegt und warum sie zu dir kommen. Aber was denkst du, suchen sie wirklich bei dir, dass sie wirklich von so weit angereist kommen, vielleicht auch eine Woche, ein paar Tage bei dir verbringen?
Also das ist ja sowieso schon mal total crazy. Hätte ich auch nie gedacht, dass sich das so entwickelt. Aber ja, Social Media macht es möglich. Ja, ich glaube einfach, das ist dieses Gesamtkonzept. Also dass ich wirklich auch durch Instagram auch ziemlich präsent bin und da einfach auch den Leuten durch Reitstundenausschnitte auch, ich nehme ja ganz viele Leute auch in meine tagtäglichen Stories ganz häufig mit und das kriege ich auch als Feedback ganz häufig wieder, dass die Leute wirklich sagen, ich bin authentisch und dass ich auch selber mal zwischendurch sage, dass ich Fehler mache, so wie neulich, wo ich ins Arschspringen reingeritten bin und ich versemmelte schon den Sprung 1 und vergesse dann auf einmal Sprung 5 und dann bist du raus, so. Passiert halt einfach. Und dass man da einfach so dieses Gesamtkonzept sieht, so einerseits meine Art, die dich ja schon so anspricht über Instagram, weil man erlebt mich da ja schon. Ich hatte mal eine Kundin, die kam hier an und sagte sofort, du siehst ja genauso aus wie im Internet, da musste ich schon so lachen, wo ich dann dachte, so, ja, warum auch nicht? Aber genau, also ich glaube, diese Art, die spricht einfach an und dann dieses Konzept mit der Pferdehaltung, dass die halt hier einfach auch nicht in Boxen stehen, sondern wirklich den ganzen Tag im Paddock Trail rund um die Uhr Heu haben, die sind einfach ausgeglichen und ja, dann halt auch einfach so dieses, dass die Leute halt einfach auch nicht müssen, sondern dass sie können und wenn jemand Angst hat, dann ist das okay, dass er Angst hat, dann versuchen wir irgendwie aus dieser Angstspirale rauszukommen. Wenn mir jemand sagt, er will heute nicht galoppieren, ist das okay. Wenn jemand sagt, er will nicht springen, ist das auch okay. Wenn jemand hundertmal dieselbe Frage stellt, weil er immer noch irgendwas nicht verstanden hat, dann ist das auch okay. Dann versuche ich es halt nochmal zu erklären, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Meistens kommt es nicht vor, weil ich schon durch meine Art relativ gut erklären kann, aber kann ja trotzdem mal sein. Das ist auch das, was die Leute mir immer wieder widerspiegeln und dann auch ganz häufig als Feedback geben, dass die halt auch einfach sagen, die haben keine Angst davor, auch mal eine Frage zu stellen und irgendwie eine dumme Antwort zu bekommen oder der Reitlehrer fängt an zu brüllen. Ne? Ganz häufig kennt man das ja, das musst du wissen. Und ich glaube, das ist es einfach, was die Leute hierhin bewegt und wofür die dann auch wirklich sagen, ich komme, dieses Jahr habe ich tatsächlich eine, ich glaube, die kommt aus Österreich, dann hierhin und macht dann ihre Reiterferien hier bei mir, ne?
Ja, das klingt wirklich gut. Und ich meine, was wollen Menschen? Menschen wollen auf Augenhöhe wertschätzend Antworten bekommen
genau.
und sich weiterentwickeln können. Und
ja.
Das Schöne ist, wie du sagst, ja, bei Social Media, da gibst du ja wirklich einen Eindruck, dass man dich einfach schon so greifbar bekommt und weiß auch, was man einkauft, wenn man dann zu dir kommt. Und du sagtest ja gerade, es ist manchmal für deine Kunden so lustig, dich dann wirklich in live zu sehen. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal persönlich gesehen haben?
Ja.
Ich kannte ja auch erst mal über Instagram und dann bin ich zu dir auf den Hof gekommen. Hey, ja, du bist es wirklich. Das war so.
Genau. Ja, und man hat sofort das Gefühl, man kennt den anderen schon persönlich, weil man würde den am liebsten sofort herzlich umarmen, weil eigentlich hat man sich noch nie live gesehen, aber trotzdem ist irgendwie so dieses, ja, man ist so nahbar irgendwie.
Ja, und ich denke auch, wie du es geschrieben hast, dieses Nahbarsein schafft einfach Vertrauen und das ist es auch, was Menschen dann Sicherheit gibt, dass sie sich öffnen können und dann ist auch Weiterentwicklung möglich.
Mhm.
Ja, die Menschen, die zu dir kommen, die haben ja so ihre Themen. Und woran erkennst du eigentlich relativ schnell, was das wirkliche Thema ist? Also vielleicht reiterlich, wo sozusagen am Sitz etwas zu erarbeiten ist oder vielleicht auch, wenn es eher etwas mit der inneren Einstellung zu tun hat. Woran erkennst du relativ schnell, was das wirkliche Thema bei der jeweiligen Person ist?
Also wenn die Leute mir vorher nicht gesagt haben, woran sie gerne arbeiten würde, ist es tatsächlich mein Bauchgefühl. Also ich habe schon immer relativ gutes Bauchgefühl gehabt. Manchmal habe ich es dann auch im Unterricht, wenn ich dann sage so, ja komm, wir machen jetzt mal gerade eine kurze Pause, atme mal. Und dann ne, so dieses, woher wusstest du, dass ich nicht geatmet habe? Oder das sind so Kleinigkeiten manchmal. Ich habe ich noch ein Beispiel? Nee, so direkt nicht. Aber das ist einfach Intuition. Ich treffe, ich würde sagen, zu 99% eigentlich immer den Nagel auf den Kopf. Und das schafft, glaube ich, auch wieder so ein bisschen Vertrauen, auch dass die Leute sich dann im Gegenzug auch noch mal mehr öffnen und dann auch wirklich da abgeholt werden, wo sie auch gerade wirklich stehen.
Ja, und du hast es gerade beschrieben, wie du vorgehst. Wenn jemand nur Schritt reiten will, fängst du damit an. Will jemand einen ersten Sprung machen, dann geht's auch in die Richtung. Wenn du deine Reitlehre so in eine Art Philosophie packen würdest, was ist so deine spezielle Philosophie in der Reitlehre, wie du als Trainerin vorgehst?
Also grundsätzlich unterrichte ich ja schon nach den Richtlinien der FN. Aber mir ist es in erster Linie schon ganz, ganz wichtig, dass der Reiter erstmal versteht, warum er was tut, was er tut und was es im Pferd bewirkt. Weil ich glaube, das ist, sind viele gar nicht bewusst. Also man kennt es ja von früher noch. Ich musste vorhin so schmunzeln, als ich deine Podcast-Folge gehört habe vom letzten Podcast, wo dann auch gesagt wurde, der alte Schlag. So, naja, also ich arbeite mit vielen Wiedereinsteigern und die sind ja vom alten Schlag. Und früher war halt alles anders. Ne? Also, da wurde dir noch eine Gerte in den Rücken gesteckt und dann wurde gedrillt und gemacht und getan und heute ist das halt alles nicht mehr so. Und ganz viele, die dann hier hinkommen, die sagen dann, ja, also ich weiß zwar, dass das so ist, aber warum? Das hat mir nie einer erklärt. Und das ist mir halt wichtig, dieses Hintergrundwissen, dass die Leute wirklich wissen, wenn ich jetzt, es geht ja gar nicht um große Lektionen wie PS-Passage oder sonst irgendwas, sondern es geht um dieses, ich wende auf den Zirkel ab und mein Pferd drückt sich über die Schulter weg, kennt jeder. Dass man abwendet und das Pferd bleibt so am Hufschlag kleben und will nicht rum. So, ja, was kann ich denn dann, was passiert im Pferd, was passiert in dir, wie kann ich das verändern? Und das sind so diese Basics, ne, dass man die halt einfach wirklich auch verständlich rüberbringt. Und das ist halt so ein bisschen, ja, die Philosophie, die ich verfolge, würde ich sagen, dass die Leute halt einfach begreifen, was passiert bei mir, beim Pferd und wie kann ich darauf einwirken, wie kann ich es verändern? Und dann auch ein Verständnis dafür haben, wenn das Pferd vielleicht gerade nicht so reagiert, wie es reagieren sollte. Dass man dann nicht gleich sofort sagt, war ja früher auch, früher wurde gleich sofort gesagt, ja, der kackt Gaul, sag ich jetzt mal. Und dass die Leute dann einfach verstehen, so nee, eigentlich reagiert das Pferd gerade richtig, weil ich habe es indirekt durch meine Körpersprache gezeigt. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt sehr, sehr viel verfolge. Das ist auch der Grund, warum ich mich gerade so in dem Bereich auch Sitzschulung, jetzt aktuell mache ich ja noch diese Neuroathletik-Trainerfortbildung, dass man da halt einfach viel übergreifend auch eingreifen kann bei den Leuten. Das finde ich halt einfach auch ganz wichtig. Ne? Und da sich auch wirklich ja aus ganz vielen Tools sich so sein rausholt und dann weiß so, das wende ich jetzt bei dem einen an und das bei dem anderen. Und glaube, das ist so ein bisschen das, was ich ganz gerne auch verfolgen möchte, auch weiterhin.
Ja, nachvollziehbar. Ich meine, immer dann, wenn Menschen Dinge verstehen, dann können sie auch umsetzen und dann können sie sie auch besser umsetzen. Das teile ich vollumfänglich. Und wenn sie sich dann auch irgendwie vorstellen können und vielleicht auch erfühlen können, wenn du das so kombinierst, das ist wirklich klasse. Und wenn sie dann noch, wie du sagst, auf Augenhöhe angesprochen werden und jede Frage stellen können, bis sie es wirklich verstanden haben, dann kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich sehr, sehr wohl bei dir fühlen. Ja, was war mal so ein schönstes Feedback, was du jemals von einem Reitschüler bekommen hast?
Tatsächlich nicht nur einmal, sondern jetzt auch in den letzten Jahren öfters, wenn die Leute im Unterricht dann auf einmal so einen richtigen Aha-Effekt haben und das Erste, was dann kommt, ist, warum kannst du nicht bei mir in der Nähe wohnen? Warum kannst du nicht zu mir ziehen? Das finde ich irgendwie immer total geil, weil das zeigt ja einfach auch, dass der Reiter es gerade verstanden hat und dass er bereit ist, auch weiterhin gerne mit dir zusammenzuarbeiten. Und das finde ich, also das war jetzt schon ein paar Mal, wo ich gedacht habe, das ist ja eigentlich das schönste Kompliment, was ich kriegen kann.
Das ist wirklich schön. Und ich meine, online macht es ja möglich, dass man dann auch so in Verbindung bleibt, aber das ist wirklich ein tolles Feedback. Ja, und das ist die eine Seite, Inspiration, Entwicklung. Auf der anderen Seite bist du Unternehmerin, trägst Verantwortung für deine Pferde, deinen Hof und alles, was dazugehört. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch ein Spannungsfeld ist. Wie gehst du damit um?
Ich muss mal sagen, durch meine Konzeptumstellung ist es tatsächlich wirklich nochmal einfacher geworden. Also ich weiß, damals hat eine Freundin mal zu mir gesagt, Annika, wenn du Unternehmerin bist, dann musst du so ein bisschen Arsch werden. Und dann dachte ich mir immer so, muss man da? Weiß ich nicht. Also das bin ich nicht. Natürlich, ja, gibt es bestimmte Absprachen und Grenzen, wo man einfach sagt, das ist mein Hof und das möchte ich jetzt hier so und was anderes gibt es nicht. Aber ich finde, es gibt halt immer noch so ein Zwischenfeld zwischen, man kann empathisch irgendwas rüberbringen und man ist gleich sofort ein Arschloch. Das finde ich immer, da habe ich, glaube ich, für mich selber so einen ganz guten Bogen gefunden, so also im Laufe der Jahre. Also das war wirklich auch ein Entwicklungsprozess bei mir selbst. Und klar, ich meine, einerseits hat man natürlich die Riesenverantwortung und es ist schon auch mit Urlaub schwierig. Man muss so ein bisschen gucken, dass man sein Privatleben auch weiterhin managt. Ich würde mal sagen, durch die Konzeptanstellung, das ist wirklich so, dass so 90% sich das manchmal gar nicht mehr wie Arbeiten anfühlt, sondern dass man eher wirklich das Gefühl hat, man lebt in seiner Ponyhofbubble.
Ja, das muss einem erstmal gelingen, dass man das so sagen kann, man lebt in seiner Ponyhofbubble und offensichtlich scheint ja so eine Konzeptumstellung dazu beigetragen zu haben. Wenn wir da nochmal kurz bleiben, Konzeptumstellung. Ja. Ich meine, es gibt ja viele, die entweder selbstständig sind oder mit dem Gedanken spielen. Ja. Was würdest du sagen, war da so eins der Erfolgsrezepte, die du angewendet hast, also im Sinne Konzeptumstellung, dass du sagst, das hat dazu geführt, dass es eben zu dieser Ponyhof-Bubble geworden ist?
Also ganz am Anfang, habe ich ja vorhin schon erzählt, hatte ich ja am Anfang so Shetland-Ponys und dann habe ich mit Ponyreitschule und so angefangen und dann hatte sich das auch die ersten Jahre so entwickelt. Und dann war schon im Laufe der Jahre, ich habe da mir nie wirklich drüber Gedanken gemacht, der Betrieb lief. Ich habe dann irgendwann angefangen, dann kommst du ja an einen Punkt, dann stellst du die ersten Mitarbeiter ein und dann denkst du dir so, wow, dein Betrieb ist so groß, ne? Jetzt erweiterst du auch den Pferdebestand und dann kannst du neue Kunden aufnehmen und dann kommen noch mehr Mitarbeiter in den Betrieb. Und irgendwann war so der Punkt, ich hatte zum Schluss total viele, ich glaube, wir waren insgesamt mit mir neun Leute. Wir hatten hier 42 Pferde auf der Anlage und ich glaube, ich habe in der Woche irgendwie 350 Reitschüler hier durchgeschleust. Also das war wirklich Massenabfertigung, muss ich wirklich sagen. Und das war ganz, ganz häufig, dass ich dann ganz häufig gedacht habe, so, willst du das eigentlich alles so? Also ist das wirklich alles der richtige Weg und auch in den nächsten Jahren noch so? Ich meine, man muss ja immer überlegen, ja, ich gehe auf die 40 zu und dann ist ja schon immer die Überlegung so, du hast ja einfach noch, ja, eigentlich wahrscheinlich 30 Jahre bis zur Rente. Und möchtest du das wirklich bis zum Rentenalter so durchziehen? Und dann war halt auch ständig irgendwie ein Wechsel hier in den Mitarbeitern drin. Und meine Hauptmitarbeiterin wollte gerne auch schwanger werden. Und dann war für mich immer so, wenn die gehen, machst du das so eigentlich wirklich? Und dann war immer so eine Stimme in mir, die gesagt hat, eigentlich möchte ich ganz gerne back to the roots. Ich will eigentlich ganz gerne weg von Masse. Ich möchte eigentlich genau dahin, dass ich wieder Einzelunterricht mache, so wie es ganz, ganz am Anfang mal war. Möchte einfach viel mehr Zeit für den Kunden selber haben, auch seinen Wünschen gerecht werden. Ne? Dass wenn der Kunde wirklich auch sagt, nee, ich möchte heute nicht galoppieren, ist ja in den Gruppen manchmal gar nicht möglich. Ne? Oder was heißt gar nicht möglich? Aber ja, wenn dann irgendeiner nicht galoppieren will, dann ziehst du den halt in der Mitte raus, alle anderen galoppieren und der in der Mitte steht, fühlt sich dann sag mal, schlecht, weil alle anderen können es und er traut sich vielleicht nicht oder kann es nicht oder was auch immer, fand ich irgendwie immer doof. Das hat mich zum Schluss einfach nicht mehr so ganz glücklich gemacht. Und das war natürlich schon ein entscheidender Schritt, dass ich dann sage, so, ja, ich kündige alle Reitabos, kündige alle Mitarbeiter und fange quasi einfach mal, ja, nicht ganz bei Null, weil man hatte ja seinen Kundenstamm und dann hatte ja den Betrieb schon, aber eigentlich war es schon einmal so, ich sag mal, von 200 auf 20 zurück und dann einmal wieder langsam sich wieder hochgepusht. Das war schon ein entscheidender Schritt. Und ich glaube, du hast es ja anfangs auch erwähnt, auch das Thema Gewichtsabnahme. Ich glaube, hätte ich diesen Step nicht gemacht und nicht in meinem Leben getroffen, die Entscheidung, dann würde ich, glaube ich, auch heute nicht dastehen, wo ich heute bin. Also das war auch ein ganz entscheidender Punkt, der mich auch im Selbstbewusstsein nochmal so ein bisschen hochgepusht hat, wo ich ganz klar sagen muss, das war auf jeden Fall alles so richtig, wie ich es gemacht habe.
Das ist ja wirklich sehr beeindruckend, dass du wirklich an einem Punkt in deinem Leben gesagt hast, so stopp, tabula rasa, noch einmal zurück. Ja. Auf los ist vielleicht übertrieben, denn es war ja viel da. Ja. Du hast ja wirklich radikal gesagt, du trennst dich von allen Mitarbeitern, auch Kundenabos aufgelöst, um dann mit einem neuen Konzept und frischem Wind und wie du sagst, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, einem anderen neuen Selbstbewusstsein diesen Schritt zu gehen. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, Annika.
Und ja, ich habe auch viel Gegenwind dafür bekommen. Also auch gerade so meine Mutter, die war dann auch ganz häufig, dass sie gesagt hat, du wirst schon wissen, was du tust. Bist du dir wirklich sicher? Oder klar, ne? Ich meine, das ist natürlich schon ein Einschnitt, den man dann macht. Das ist natürlich auch mit einhergegangen, dass ich dann auch ganz viele von meinen Schulpferden verkaufen musste. Einfach aus dem Grund, eigentlich war gar nicht so dieser Hintergrundgedanke, ich höre jetzt mit der Ponyreitschule auf. Es war eigentlich eher so der Hintergrundgedanke, ich möchte halt Einzelunterricht machen. Und das hat sich dann dynamisch so ein bisschen entwickelt, dass halt dann auch viele Eltern gleich sofort gesagt haben, jo, das wird jetzt natürlich dann aber auch dementsprechend ganz schön teuer. Und ich sag mal, eine Reitstunde kostet jetzt das, was früher ein Monatsabo gekostet hat. Das musst du dir natürlich dann auch erstmal leisten können. Und da war schon am Anfang ganz viel, dass ich gedacht habe, ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Wenn dann auf einmal, ich sag mal, also mit der Konzeptumstellung würde ich schon sagen, es sind 85% meiner Kunden auch wirklich weggegangen. Ne? Ich habe dann wirklich komplett neu wieder durchstarten müssen und neue Kunden dann auch wieder suchen müssen, was dann durch Instagram relativ gut und schnell auch wieder gelungen ist, aber war trotzdem am Anfang, also ich habe ganz häufig mit mir gehadert und gedacht, so, uiui, was hast du da nur gemacht? War das wirklich alles richtig? Und jetzt, wie lange ist das jetzt her? Jetzt haben wir 26 Jahre, jetzt knapp 3 Jahre her, ne? Muss ich sagen, es war alles goldrichtig. Es war genau so, wie ich es gemacht habe, richtig. Und ich würde es auch genau so immer wieder tun. Und ich möchte auch nicht mehr zurück, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das freut mich sehr zu hören, von Herzen. Wie lange hat das damals gedauert, bis du diese Entscheidung getroffen hast? War das eher so eine spontane Entscheidung oder war das wirklich ein Prozess über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Jahre, bis du gesagt hast, so jetzt einmal zurück auf los und neues Konzept?
Also es war tatsächlich wirklich so, dass ich immer wieder so dieses Gefühl hatte, während des ursprünglichen Pony-Konzeptes, dass ich gedacht habe, boah, ist das wirklich das, was du wirklich willst? Also macht dich das glücklich und ist das alles wirklich so richtig? Also ja, ich stand auch ganz häufig immer wieder vor der Entscheidung. Warum auch immer, das war kein so ein direkter Grund, den ich heute benennen kann. Das war immer so dieses, bleibst du wirklich selbstständig? Ziehst du das wirklich weiterhin durch? Oder ist, wenn du dir einen Job suchst, nicht einfach wirklich das die bessere Variante und die bessere Wahl? Und es war irgendwie eine innere Stimme, die mich angetrieben hat. Ich kann es dir nicht sagen, das war ganz lange bevor ich die Konzeptumstellung gemacht habe, schon immer wieder so unterschwellig Thema. Aber man traut sich ja irgendwie auch immer nicht, ne? So diesen Schritt wirklich zu gehen. Und natürlich besprichst du das dann auch mit Lebensgefährten, mit Familie und alle natürlich, boah, bist du bescheuert, das läuft doch. So, dann war natürlich auch gerade nach Corona, war sowieso ja, 22 war da das beste Jahr, ne? Die Leute waren froh, alle wieder draußen reiten zu dürfen, das hat gebrummt wie Sau. Und gerade in so einem Jahr, wo es läuft, da bist du ja nochmal bekloppter zu sagen, ich stelle das alles auf Null. Und aber irgendwie, gerade so nach 22, da war so dieses, ne, wir hatten Corona, es war viel Zeit, wo man auch so drüber nachdenken konnte und vielleicht ist da auch so ein bisschen die Stimme gewachsen. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Dann war 22 ja auch das Jahr, wo ich dann auch so viel Gewicht verloren habe und ich da irgendwie immer mehr so gedacht habe, so, das macht dich alles nicht mehr glücklich. Und dann ist die Entscheidung eigentlich so ein bisschen so Ende 22 immer mehr so zum Reifen gekommen. Dann war dieses Thema von meiner Mitarbeiterin, dass sie gesagt hat, Mensch, ich will eigentlich schwanger werden und was ist denn dann? Und dann habe ich immer gedacht, boah, wenn die jetzt wegfällt, und auch in Elternzeit geht und hast du nicht gesehen, wie managst du das alles? Und das hat mich innerlich alles irgendwie ja auch so ein bisschen auch an dem Punkt überfordert, dass ich gedacht habe, dann musst du wieder jemanden suchen oder du musst es selber übernehmen und das schaffst du gar nicht und das wird dir alles in den Betrieb zu viel und dann ist das irgendwie gereift. Und dann habe ich für mich selber einfach an Tag X die Entscheidung getroffen. Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt. Ich kündige jetzt allen Mitarbeitern, ich kündige jetzt alle Reitabos und war natürlich am Anfang schon ein bisschen schwer, weil die Leute dann auch gedacht haben, so, ich höre jetzt ganz auf. Das war dann auch anfangs so ein bisschen Thema, dass es dann hier auch im Umkreis rumging, so, ja, Annika, die hört doch auf, die macht doch nichts mehr. Und dann, nee, ich stelle nur mein Konzept um. Das habe ich aber selber auch tatsächlich im Nachgang so ein bisschen falsch angegangen. Das hätte man anders dann auch nochmal nach außen hintragen können, dass man wirklich mit einem neuen Konzept weitermacht. War doof, hätte ich anders machen können, aber irgendwie die Entscheidung ist in mir gereift. Das war wirklich ein Prozess, also ich würde sagen, 3 Jahre waren das bestimmt, die ich immer wieder diese Entscheidung innerlich so im Unterbewusstsein unterschwellig mit mir rumgeschleppt habe, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt muss der Cut kommen und jetzt machst du es. Und dann habe ich es auch einfach gemacht.
Das ist toll, dass du dieser inneren Stimme gefolgt bist. Und das ist etwas, was ich persönlich bei Menschen und auch bei mir selber ganz, ganz oft erlebt habe schon, dass wenn so eine innere Stimme, das ist wie so ein innerer Ruf, fast wie so eine, das ist meine Aufgabe hier auf der Welt. Das hört sich jetzt sehr groß an, aber wenn so etwas Inneres da ist, dann ist man wirklich gut beraten, da gut hinzuhören und dann auch sehr wohl vorbereitet und nichts Hals über Kopf und so weiter, aber dann auch wirklich dieser Stimme zu folgen. Dann hat man echt die Gelegenheit, richtig glücklich zu werden mit dem, was man dann tut. Und das freut mich sehr, dass du da gerade mal so diesen ganzen Prozess geschildert hast. Das war unglaublich spannend, dir zu lauschen. Und du sagtest ja, das ganze Thema Abnehmen, wir sind ja jetzt schon zweimal daran vorbeigekommen, das war auch so ein wesentlicher Wendepunkt. Magst du da noch mal so ein bisschen zu erzählen? Also wie war das? Du warst mal dick, wenn man das so sagen darf, und hast dann drastisch abgenommen. Erzähl mal die Geschichte, wenn du magst.
Also tatsächlich zu, ich sag mal, Bestzeiten, will man jetzt nicht so sagen, aber ich habe mal über 150 Kilo gehabt. Und das hat sich auch irgendwie, also ich war als Kind schon immer pummelig. Ich war im jugendlichen Alter schon immer übergewichtig. Und dann schleppt man sich ja immer so durch mit diversen Diäten und hast du nicht gesehen. Und ich war aber auch schon immer sportlich. Ich bin auch teilweise mit 120, 130 Kilo joggen gegangen. Ich war auch in der Schulzeit immer Sportunterricht. Ich hatte immer eine 2. Ich habe mich nie vor Sport gedrückt, während andere Kollegen immer den Turnbeutel vergessen haben. Ne? War ich immer die, die immer an alles gedacht hat. Und ich bin ja auch schon in jugendlichen Altern immer viel geritten. Ich war immer viel beim Pferd. Habe auch liebend gerne damals noch bei meiner Reitbeteiligung, werde ich nie vergessen, wenn es darum ging, irgendwie boxen zu müssen. Man kennt das selber als Kind, ne? So, man ist froh, wenn die Besitzerin sagt, so, wenn du helfen willst, dann helf und dann komm und dafür darfst du reiten. Und das habe ich genossen. Ne? Ich habe wirklich so viel Stallarbeit auch immer gemacht und alles. Und trotzdem war immer so unterschwellig dieses Gewicht, was man so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes mit sich rumgeschleppt hat. Nicht nur körperlich, sondern auch so ein bisschen psychisch. Das hat mich immer belastet. Und es war immer, ja, es spricht sich ja nie irgendeiner drauf an. Aber es sind ja trotzdem irgendwie immer die Leute, die gucken dich an, du weißt ganz genau, wenn gerade so im Pferdebereich, das kennt man, sobald du nicht der Norm entsprichst, hat man sofort das Gefühl, die Leute tuscheln über dich, die Leute gucken. Ich war immer die Dickste, wenn es irgendwo darum ging, einen Lehrgang zu machen. Auch damals, als ich meinen Trainer C gemacht habe, da hatte ich auch, ich glaube, irgendwie um die 110 Kilo. Und das war für mich auch einfach eine Riesenherausforderung, mit meinem Gewicht dahin zu fahren und wirklich zu sagen, ich ziehe da jetzt diesen Lehrgang durch, weil du wirst schon immer komisch angeguckt. Das ist einfach so. Also gerade jetzt mit dem Wendepunkt, wo so krass viel abgenommen habe, kann ich halt einfach sagen, es ist schon, die Leute gucken anders auf dich, wenn du mehr Gewicht hast. Und das nimmt man, es ist nicht nur eine Wahrnehmung, also man denkt das nicht nur, sondern es ist tatsächlich wirklich so. Und man weiß auch, dass die Leute tuscheln, auch im hauseigenen Verein und in der Umgebung, als ich mich damals selbstständig gemacht habe. So, ach ja, die ist doch eh nur 2 Jahre selbstständig und dann schafft die das sowieso nicht, ne? Was will die denn? Und irgendwie war das, weiß nicht, das zog sich immer so durch. Und dann, klar, Höhen, Tiefen, mal mehr Gewicht, mal weniger Gewicht. Aber ich war auch mit mir selber nie wirklich, dass ich gesagt habe, ich bin zufrieden mit mir, ich mag mich selbst. Und dann kam so ein bisschen der Wendepunkt, dass halt, ja, es ging schon so ein bisschen trotz, dass ich immer so sportlich war in die Schiene, dass meine Ärztin halt auch gesagt hat, ne, sie müssen aufpassen, kann sein, dass es irgendwann in die Diabetes rutschen. Klar, in der Familie hast du auch Vorerkrankungen, ne, mit Bluthochdruck und hast du nicht gesehen. Was dann unterschwellig auch so ein bisschen dann schon anfing mit dem Bluthochdruck und so. Und dann habe ich für mich selber einfach gesagt, so, du musst was Entscheidendes in deinem Leben verändern. Und ja, das habe ich dann tatsächlich ja auch gemacht. Und habe damit ja wirklich geschafft, auch mein Gewicht zu halbieren. Und da war dann wirklich, ja, Also ich hatte ja wirklich zeitweise über 150 Kilo und habe es tatsächlich geschafft, mich wirklich zu halbieren.
Wow.
Und das war dann schon ein ganz krasser Einschnitt, also an mir selber auch. Also ich habe mich selber tatsächlich nie so dick gesehen. Also wenn ich jetzt Bilder von mir sehe, denke ich mir manchmal wirklich so, boah, ey, warum hat dich da keiner mit der Nase drauf gestoßen? Also unterschwellig ja indirekt schon, ne? Aber wenn ich Bilder damals von mir gesehen habe, auch wo ich noch so dick war, dann hätte ich mich nie als so dick empfunden. Das klingt vielleicht, also du hast eine ganz andere Selbstwahrnehmung von dir. Das ist richtig krass. Wenn ich jetzt teilweise Bilder von mir sehe, denke ich manchmal so, boah, krass, wenn du jetzt Gruppenfoto siehst, dann denke ich mir so, da muss ich erstmal selber hingucken, wer von denen bist du denn überhaupt? Also das ist wirklich, ja, also ich habe wirklich jetzt auch immer noch, also der Kopf ist wirklich, das dauert, bis der mitkommt. Also ich habe teilweise wirklich noch, auch letztens hatte ich das in der Story drin, wenn ich im Jackett auf dem Turnier da in der Dressur durch die Abreiterhalle reite, ja, und ich dann ein Video von, mein Freund filmt mich ja auch immer, wenn ich dann da abreite und so, und dann muss ich manchmal selber gucken, so wer von den vielen bist du denn? So, man erkennt sich ja manchmal selber gar nicht. Also das ist wirklich crazy. Und ich habe manchmal wirklich noch, dass ich selber auch das Gefühl habe, ich bin noch gar nicht so dünn, wie ich jetzt bin, sondern also manchmal sagt der Kopf dir wirklich noch so, nee, du bist eigentlich noch 150 Kilo schwer und das können wir jetzt nicht. Und dann machst du es und dann denkst du dir so, ach scheiße, das geht ja jetzt. Du bekannst es ja. Das ist wirklich ein ganz starker Einschnitt gewesen, nicht nur körperlich, sondern halt einfach auch ja psychisch für mich. Also es ist wirklich krass gewesen, wie man sich dann selber auch unterschwellig verändert. Also ich habe im Freundeskreis zu hören gekriegt, ich bin ganz anders geworden. Nee, ich glaube, ich bin einfach nur wieder ich. Also ich glaube tatsächlich, dass ich einfach durch mein Übergewicht anders war, weil ich nicht so sein konnte, wie ich eigentlich wirklich bin. Und dass ich jetzt einfach wirklich so bin, wie ich schon immer war. Und hat aber auch tatsächlich wirklich dazu geführt, dass mein kompletter Freundeskreis und auch meine Partnerschaft darunter gelitten hat. Also das war einmal so, ja, schon eine komplette 180-Grad-Wendung, also nicht nur in meinem privaten Leben, sondern dann ja auch tatsächlich betrieblich mit der Konzeptumstellung. Und das war schon, ja, das musst du auch erstmal alles so verdauen, verarbeiten, finde ich. Das war schon krass. Und ich glaube auch, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, wenn ich nicht so viel abgenommen hätte, dann würden wir uns, glaube ich, auch nicht kennen. Also dann hätte ich mich auch so vielen Mental-Coachings überhaupt nicht getraut. Also ich würde auch tatsächlich auch diesen Schritt auf Instagram wäre ich, glaube ich, nie gegangen, weil ich immer so in, ich war immer ganz froh, hier so in meiner Bubble zu sein und mich nicht nach außen tragen zu müssen. Und das war für mich schon auch ein großer Schritt, auch werbungstechnisch nach außen zu gehen, auch Werbung auf mein Auto zu machen. Wenn du jetzt so durch die Stadt fährst und die Leute gucken auf dein Auto und jetzt sitze ich da und denke mir so, ja, guck ruhig auf meine Werbung, das bin ich, komm ruhig gerne zu mir. Früher hätte ich mich klein gemacht im Auto, hätte mein Käppi runtergezogen und gesagt, oh Gott, hoffentlich spricht der mich jetzt bloß nicht irgendwie auf meinen Betrieb an. So, das ist wirklich, also das hat sich alles verändert. Also ich bin wirklich sehr viel über mich hinausgewachsen, muss ich wirklich sagen.
Also das ist ja wirklich eine Geschichte, die lässt einen richtig Gänsehaut bekommen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was du da geleistet hast. Auch mit einer Disziplin, das so zu schaffen. Und es freut mich wirklich, ich habe es eben schon gesagt, dass du heute da sitzt und wirklich so strahlst und auch so happy bist mit allem, mit dir selber und auch mit dem, was du beruflich tust. Und das dürfen natürlich dann auch deine Kunden erleben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eins der Erfolgsrezepte, warum sie sozusagen aus aller Welt zu dir gereist kommen.
Ja, ich glaube auch diese positive Einstellung. Also das ist auch, also ich habe natürlich gerade im Laufe der Selbstständigkeit und auch so mit dieser ganzen Abnahme, mir sind ja viele Steine in den Weg gelegt worden, ne, ganz, ganz häufig. Und meine Mutter sagt immer zu mir, ich weiß nicht, wie du das immer schaffst, aber da kommt wieder irgendein Ding und du ziehst immer das Positive da draus. Weil ich sag mir immer, alles hat seinen Grund, warum es passiert. Und wir dürfen nicht gucken, oder ich gucke nicht aus der Brille da drauf, dass ich sage, oh mein Gott, das ist mir jetzt passiert, warum? Sondern ich denke mir, okay, warte mal, das ist jetzt passiert, weil, und was kann ich daraus lernen und was kann ich daraus ziehen? Und jeder Step, der sich so in den letzten Jahren aufgetan hat, egal ob es betrieblich vielleicht irgendeine Hürde war, irgendein Stein, der dir in den Weg gelegt wurde, irgendeine Auflage oder sonst irgendwas, war dann nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt fällt alles zusammen, sondern ich immer gedacht habe, okay, das hat einen Grund, warum es so ist. Und das hatte auch einen Grund, warum ich so viel abgenommen habe, warum meine Partnerschaft dann auch gelitten hat, warum mein Freundeskreis sich komplett gedreht hat. Also alles im Leben passiert ja aus einem bestimmten Grund. Und so denke ich halt immer. Also ich sehe halt nie das Negative da drin, sondern ich ziehe immer das Positive daraus. Das war ja auch kurz nach meiner Konzeptumstellung, hatte ich mir mein Sprunggelenk gebrochen und bin 4 Monate komplett ausgefallen. Das war ja Worst Case für einen Unternehmer. du stellst gerade dein Konzept um und dann fällst du 4 Monate aus und verdienst kein Geld. Das ist ja der Wahnsinn. Und ich habe am Anfang immer gedacht, okay, warum du? Und dann Mama auch, Und dann habe ich gesagt, ich sage, du, ganz ehrlich, das hat seinen Grund, warum das jetzt so ist. Und wir ziehen da jetzt das Positive draus und wir, ja, ich habe dann ja auch Instagram hochgefahren, meinen Podcast aufgenommen selber und meine Online-Lernplattform gegründet. Und das waren alles so Dinge, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich, glaube ich, in dem Moment nicht diese 4 Monate Zeit gehabt hätte und da gelegen hätte. Ich habe meine ganzen Zahlen auseinandergenommen, habe betrieblich geguckt, wo kann man nochmal was verbessern, verändern. Und ja, hatte alles seinen Grund, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Ich sehe das ganz genauso. Und wenn man dann mit einem Chancenblick, nenne ich es, immer durch die Welt geht und schaut, was kann ich auch aus einer noch so vermeintlich schlechten Situation wieder Positives ziehen und was stecken da auch für Chancen drin? Das finde ich ziemlich cool, dass du das so für dich gemacht hast. Und auch dieses Lernen aus den Dingen ist übrigens ja auch beim Turnierreiten ein totaler Erfolgsfaktor. Ne? Wenn ich zum Turnier fahre, ich sage immer scherzhaft, entweder ich gewinne oder ich lerne. Das heißt, ich habe immer was Schönes, wenn ich wiederkomme. Entweder ein Sieg oder ich habe was gelernt.
Ja.
Aber kommen wir mal zu dem Punkt, Annika. Du bist ja auch Turnierreiterin, hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt. Und was bedeutet Turnierreiten für dich ganz persönlich?
Ich habe damals als Kind habe ich das Turnierreiten schon geliebt. Ich war mit meiner Radbeteiligung damals auch schon auf so Turnieren. Springen war tatsächlich damals noch nie so meins, aber ich glaube, das hat auch immer so ein bisschen mit dem Gewicht mitgehangen. Weil, ja, ne, wenn du ein bisschen kräftiger bist und du gehst in den Parcours rein, dann wirst du ja nochmal mehr doof angeguckt, als wenn du sowieso schon mit mehr Gewicht Dressur reitest. Das ist ja alles schon immer das Thema gewesen. Und dann war ja ganz, ganz lange so mein Betrieb im Vordergrund. Ja, du hast einfach, wenn du den Betrieb hast, hast du einfach nicht mehr so die Zeit, gerade so in der Anfangszeit, wenn du den aufbaust, so selber turniermäßig aktiv was zu machen. Du musst ja immer überlegen, verdiene ich Geld oder fahre ich für mich hobbymäßig raus? Dann habe ich meine Mädels ganz häufig begleitet, so wenn irgendeiner hier von den Reitschülern angefangen hat, Turniere gehen zu wollen, habe ich gesagt, ich fahre euch, ich begleite euch, ich trainiere euch. Und dann waren die natürlich zwischendurch auch echt ziemlich erfolgreich. Wir hatten auch ganz häufig richtig gute Noten und hatten auch Platzierungen und sind auch erste Plätze durch. Und dann habe ich immer so unterschwellig gedacht, so eigentlich hast du auch Bock, wieder das Turnier zu reiten. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen wieder angefangen, ja, nachdem ich auch das Kraftziel abgenommen habe, wo ich dann aber auch gemerkt habe, so, du musst in deinen Körper überhaupt erstmal reinfühlen. Also das war das erste Jahr, ich bin dann direkt nachdem ich so viel abgenommen habe, ja auch so das erste Jahr sofort Turnier geritten. Und ich habe einfach selber auch für mich gemerkt, das hat mich körperlich noch total überfordert, weil halt immer noch der Kopf gedacht hat, so, ne, wir tragen mehr Gewicht rum und ich irgendwie überhaupt nicht, ich musste in meinen Körper neu reinfühlen. Ja, ich hatte dann tatsächlich auch, ich habe nie Pferde gehabt, die ausgebildet zu mir kamen, tatsächlich. Also es gibt ja so Leute, die dann wirklich, die kriegen dann ein 11-fertiges Pferd davor gesetzt und dann brauchen die sich dann nur draufsetzen, nachreiten, reiten in den Parcours rein, kriegen sofort eine Platzierung. Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich alle Pferde, die ich oder die meisten, die ich im Betrieb habe, selber ausgebildet, auch teilweise selber eingeritten. Und dann war es für mich natürlich selber nochmal so der Step. Früher, wo ich mehr Gewicht hatte, sind meine Mädels mit den Pferden los. So. Jetzt war es so, jetzt startest du selber mit deinen eigenen ausgebildeten Pferden. War natürlich für mich selber auch so ein kleiner Druck, denn wir natürlich auch noch mal dahinter stand. Und dann war es auch ganz häufig, dass ich gedacht habe so, okay, jetzt bildest du selber Leute aus im Reiterzeichen, im A-Bereich, im L-Bereich. Und jetzt startest du selber vielleicht im E-Springen. So, und dann dachte ich mir so, das kannst du nicht machen. So, was sollen die Leute denn von dir denken? Und dann habe ich mir die Messlatte selber ziemlich hochgelegt und habe dann gesagt, ja, dann startest du halt gleich sofort im A-Springen. Ist natürlich dann mehr oder weniger auch mal gut gegangen. Ich kann dir nicht sagen, was mich an der Turnierreiterei so genau fasziniert, aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Das ist auch so diese innere Stimme, die mir irgendwie sagt, fahr hin und mache. Ich weiß aber gar nicht, warum. Kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, Turnierreiten hat schon eine ganz besondere Faszination. Das kann ich persönlich auch bestätigen. Und ich finde es auch schön, dass du erzählst, dieses Spannungsfeld als Selbstständige. Ne? Fahre ich zum Turnier oder arbeite ich in der Zeit? Ne? Was ist sozusagen das, wofür ich auch, man hat die Zeit nur einmal, wofür ich meine Zeit aufwenden darf. Und umso schöner, dass du die Zeit nimmst, weil einfach diese innere Stimme nach Turnierreiten auch da ist. Und ich persönlich glaube am Ende, dass das natürlich auch wieder zu so einem Gesamtbild von dir beiträgt und die Leute toll finden, dass du zum Turnier fährst. Und auch wenn du im A-Start. Das Leute lieben es, meiner Meinung nach, einen Prozess zu sehen, authentisch zu sehen, was gut funktioniert, wo man vielleicht aber auch noch lernen darf. Du hast es gerade selber gesagt. Und dann mit selbst ausgebildeten Pferden, das ist schon ziemlich cool. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, Turnierreiten, du hast gerade schon gesagt, du fährst mit deinen Schülern los. Wenn du in Richtung meiner Hörer schaust, weil der letzte Teil meines Podcasts hat immer vier Fragen. Die erste Frage ist, welchen Mentaltipp möchtest du denn gerne unseren Hörern mitgeben?
Ich finde immer, wenn man wirklich so eine innere Stimme hat und irgendwas Bock hat, auch jetzt die Leute zum Beispiel, die Wiedereinsteiger, ne, die dann jahrelang überlegen, ah, fange ich wieder an oder fange ich nicht an, das ist ja auch diese innere Stimme, die dich irgendwie antreibt. Und ich glaube halt einfach wirklich, wenn ihr oder wenn man irgendwie eine innere Stimme hat und die immer wieder aufploppt und immer wieder sagt, mach, tu es, dann durchatmen und wirklich durchziehen und machen und nicht irgendwie sich von anderen vielleicht reinreden lassen, kennt man ja auch, ne, dass irgendwie, was weiß ich, Familie oder Partner sagt, so, warum willst du das denn jetzt in deinem Alter noch machen? Sondern einfach durchziehen.
Das hört sich gut an. Atmen und durchziehen.
Genau.
Ja, Annika, Komfortzone ist ja immer so ein schöner Begriff und du hast ja ganz oft erzählt, wo du jetzt so einen absoluten Gamechanger in deinem Leben gemacht hast, Dinge umgestellt hast. Und wenn du so auf die letzten Wochen denkst, wann warst du da das letzte Mal außerhalb deiner Komfortzone und was ist daraus entstanden?
Ich bin regelmäßig außerhalb meiner Komfortzone, wenn ich nicht in meiner Ponyhof-Bubble bin. Das merke ich immer wieder. Also für mich ist es jedes Mal hier zu Hause, fühle ich mich einfach sau wohl, da bin ich so in meinem Spannungsfeld und in meinem Energiefeld auch. Und ich könnte dir hier zu Hause locker den L springen, locker durchreiten. Ich reite dir hier zu Hause die Pferde richtig locker, flockig alle, wenn mich alle reiten sind, dann sage ich immer, sagen sie immer, ah, wenn man dich reiten sieht, ist so eine Harmonie. Ja, und dann verlässt Frau Laubner den Hof und dann habe ich manchmal das Gefühl, es funktioniert gar nichts mehr. Also für mich ist jedes Mal eine Herausforderung, woanders zu reiten, egal ob es jetzt ein Training ist, außerhalb oder ob es Turnier ist. Für mich ist es jedes Mal eine Herausforderung, auch jetzt, ich mache ja aktuell noch die Neuroschulung, und dann wirklich woanders hinzugehen, sich da in die Reithalle zu stellen und zu unterrichten. Das ist total bekloppt. Ich mache das hier tagtäglich aus ein. Zwischendurch habe ich ja auch Leute, wo ich auch dann außerhalb hinfahre zum Unterrichten, mache ich tatsächlich wirklich selten, weil ich sage, ich habe hier auf dem Hof einfach so viel zu tun. Das passt einfach alles nicht in mein Schema, aber es passiert halt dann doch zwischendurch mal. Und da hinzufahren, in den Reitverein, in einen anderen Stall, sich da hinzustellen und zu unterrichten, das ist absolut aus meiner Komfortzone. Absolut. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich fühle mich jedes Mal total unwohl dabei. Und es ist jedes Mal wieder, dass ich da auch über mich drüber hinauswachsen muss und mir immer wieder auch sagen muss, du kannst das, du schaffst das. Und zieh einfach dein Ding durch. Aber es ist wirklich eine Herausforderung für mich. Ja, jedes Mal aufs Neue.
Das ist wirklich spannend, dass du das erzählst. Und ja, du kannst das, du schaffst das. Und wie du vorhin scherzhaft gesagt hast, vielleicht vorher noch einmal in den Spiegel gucken, denn du bist ja jetzt mehr oder weniger noch die neue, noch selbstbewusstere Annika, wie du ausgeführt hast.
Ja, genau.
Annika, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Ich glaube, dass ich damals auch schon gedacht habe, ich wüsste viel, aber eigentlich wusste ich nichts. Also ich finde halt einfach gerade so im Thema Pferdesport und Bereich, man glaubt halt immer viel zu wissen. Und umso mehr man sich in Materien reinfuchst oder in Themen reinfuchst, umso mehr merkt man, eigentlich weiß man nichts. Und das finde ich irgendwie so das Spannende auch in der Reiterei, dass man da halt auch irgendwie immer wieder über den Tellerrand schauen muss und nicht bei Schema F hängen bleibt, sondern sich wirklich immer wieder so ein bisschen guckt, so, was gibt's für andere Methoden, was gibt's für andere Möglichkeiten. Ja, nicht das, was früher gut war, ist heute halt nicht mehr alles gut.
Ja, nachvollziehbar, die stetige Weiterentwicklung.
Genau.
Die letzte Frage, Annika, die geht immer an mich und ich bin ganz gespannt, welche Frage du mir stellen möchtest zum Abschluss.
Du arbeitest ja viel mit Menschen im Reitsport. Was glaubst du, was erfolgreiche Unternehmer im Pferdebereich wirklich von denen unterscheidet, die dann irgendwann aufgeben?
Also ich persönlich glaube, und wir haben viel da vorhin schon angerissen, erfolgreiche Unternehmer, die gehen nicht an den Markt und hoffen, dass ihr Produkt so gut ist, dass Kunden kommen, sondern die überlegen sich vorher, was sind meine Traumkunden, damit die Kunden, die zu mir kommen, auch wirklich wollen und ich mich eigentlich gar nicht anstrengen muss, sondern mit dem, was ich gerne tue und wie ich bin, einfach die Kunden anlocke, die zu mir passen. Und wenn ich dann die Dinge, die ich liebe, einfach machen kann, dann wird das ein Selbstläufer. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und ich beobachte ganz oft, dass da wie so ein Mangelbewusstsein entsteht. Oh, ich muss noch das und das machen, damit die Kunden das gut finden. Nee, überleg dir doch eher, welche Kunden du haben willst und mach das, was du gerne machst und dann kommen die richtigen Kunden. Das ist aus meiner Sicht, es gibt noch weitere Punkte, aber das ist der Erfolgsfaktor für wirklich erfolgreiche Unternehmer.
Und damit beschreibst du ja voll auch so ein bisschen meinen Werdegang. Das ist richtig geil. Das war früher auch, ich habe immer gedacht, ich müsste den Leuten alles irgendwie recht machen. Und heute weiß ich einfach so, nein, musst du nicht. Wenn du mit den Leuten zusammenarbeitest, die gerne zu dir kommen, dann fühlt sich das alles leicht an und dann macht es wirklich total gerne. Es ist so.
Absolut. Und deswegen ist mir auch, während du vorhin ausgeführt hast, so das Herz aufgegangen, weil das wirklich der Kern für erfolgreiches Unternehmertum ist, Annika. Das hast du vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Und ich will nicht sagen, dass du davor nicht erfolgreich warst, aber es gab ja Gründe, warum du umgeswitcht hast. Von daher freut mich das sehr.
Ja, das heißt einfach, man muss für sich selber einfach einen Weg finden und man muss nicht alles so hinnehmen, wie es kommt, sondern man muss immer reflektieren und sagen, ich sage immer so schön, will ich das? Ne? Das sind so die 3 Kernsachen, die ich mir auch immer wieder denke und das ist auch so ein bisschen mein Leitfaden, den ich verfolge.
So ist es. Und Erfolg ist am Ende nicht nur als Unternehmer gemessen, was verdiene ich, sondern ganz im Gegenteil, wie erfüllt bin ich und wie happy sind meine Traumkunden.
Ja, das stimmt.
Liebe Annika, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende und wirklich tiefgehende Gespräch. Es war hochinteressant und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn wir uns, ich glaube, Ende April zum nächsten Tag der offenen Tür, Reiterhof Laubner live, bei dir persönlich sehen. Und sage ganz herzliches Dankeschön, dass du heute in meinem Podcast warst.
Ja, ich habe zu danken. Danke, danke.
Bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.